True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verbrechen-Podcasts über wahre Kriminalfälle in und aus Hannover. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben, während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist erneut Christian Lohmuth. Christian, du bist Redakteur der Neuen Presse und des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. Danke, dass du heute wieder da bist.
Ja, ich freue mich. Schönen guten Tag.
Und es ist mir eine besondere Freude, Monika Freckmann begrüßen zu dürfen, langjährige Mitarbeiterin beim Landeskriminalamt Niedersachsen und maßgeblich beteiligt an der Aufklärung spektakulärer Verbrechen. Ich hoffe, wir können im Laufe unseres Gesprächs auch zu diesen Fällen sprechen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen.
Gern geschehen.
Sie haben auch in unserem aktuellen Fall an der Aufklärung einer Tat mitgewirkt. Das ist ein Fall, den mir vor langer Zeit schon mal ein Kollege empfohlen hat. Grüße an dieser Stelle gehen raus an Frank Dietze. Als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich sofort, Mensch, das ist so abscheulich und brutal, so unfassbar. Das muss ein Fall für True Crime Hannover sein. Und deswegen danke, Christian, an dich, dass du ihn uns mitgebracht hast. Hören wir einmal rein.
Tod im Reihenhaus. Der Fall Michael Wölper.
Das gepflegte zweigeschossige Einfamilienhaus in der Straße im Rispengras in Hannover-Bothfeld macht einen verlassenen Eindruck.
Niemand antwortet auf das Klingeln, das durch die leeren Räume hallt.
Hier in der beschaulichen Grasdachsiedlung, der einzigen ihrer Art in der Landeshauptstadt, leben 350 Menschen.
Einer von ihnen ist der Finanzmakler Michael Wölper. Der 30-Jährige ist im April 1993 Mitarbeiter des in Hannover ansässigen Allgemeinen Wirtschaftsdienstes AWD. Er ist erfolgreich, leitet eine Abteilung mit 30 Mitarbeitenden. Als Direktionsmanager verdient er fast 250.000 D-Mark im Jahr.
Der alleinlebende Vater eines Sohnes ist bei Kollegen und Freunden beliebt. Er gilt als Lebemann, als jemand, mit dem man gut feiern kann, als einer, der es versteht, Menschen zu motivieren und für sich einzunehmen.
Doch vor allem gilt er als zuverlässig.
Dass er sich mehrere Tage nicht meldet, ist ungewöhnlich. Daher verschafft sich ein Freund schließlich Zugang zum Haus.
Was er dort findet, schockiert ihn. Auf dem Teppich des Wohnzimmers befinden sich eine riesige, halb eingetrocknete Blutlache, Knochensplitter und Patronenhülsen.
Von Michael Wölper gibt es keine Spur.
Schnell wird klar, die Person, zu der das Blut gehört, muss tot sein. Erschossen mit einer Schrotflinte.
Doch ist Michael Wölper das Opfer? Oder der Täter?
Ja, Christian, das, was wir gehört haben, ist ja nur der Aufhänger zu einem völlig irren Fall, oder?
Ja, das stimmt. Also es war klar, es ist ein Verbrechen passiert, aber es gab halt keine Leiche. Man wusste jetzt nicht, ist der Besitzer des Hauses das Opfer oder der Täter? Das war ja erstmal völlig unklar.
Und was ist dann in diesem Reihenhaus passiert? Was konntest du erfahren? Was konntest du rekonstruieren? Was konnte die Polizei rekonstruieren?
Es war im Haus von Michael Wölper. Offenbar hatte er dann den einen Abend Besuch von einem Kollegen. Dem hatte er schon eine Menge Geld geliehen. Der war auch in derselben Branche tätig, allerdings bei weitem nicht so erfolgreich. Die beiden hatten sich wohl in Sachsen-Anhalt kennengelernt. Er hatte dann Schulden und wie sich dann später herausgestellt hat, wollte Michael Wölper jetzt das Geld zurückbekommen. Er hatte das Geld nicht und hat ihn dann einfach erschossen und hat dann die Leiche abtransportiert in einem Wagen. Der wurde dann irgendwie ein paar Tage vorher schon nochmal gesehen, wie er weggefahren wurde.
Es war ja zu lesen, dass diese Tat, dieser Mord dann an diesem Michael Wölper mit einer Schrotflinte gemacht wurde. Also wenn ich in so einer Siedlung bin und da fallen auf einmal Schüsse beim Nachbarn, das kriege ich doch irgendwie mit. Aber anscheinend scheint das auch wieder so ein Fall gewesen sein, wo Nachbarn aktiv weggehört haben, möchte ich mal sagen. Oder ist da einfach dann niemand?
Es war häufiger mal laut in dem Haus, weil es da wohl häufig auch mal Partys gab. Wie hat der Mann da gut verdient und hat das Geld dann wohl auch ausgegeben. Und wie gesagt, fand öfter mal eine Feier statt, warum jetzt da keiner den Schuss gehört hat. Aber lass die einfach nur mal nicht da sein und dann hört das auch schon kein Mensch mehr. Und wie gesagt, das wird ja auch kein Dauerfeuer gewesen. Dann reicht dann der Einschuss aus so einer Schrotflinte und dann ist der Mann ja schon tot.
Was kannst du uns denn zu diesem Mann sagen, der Michael Wölper dann besucht hast? Du hast gesagt, er hatte wohl Schulden bei Michael Wölper. Das war jemand, der im gleichen Metier gearbeitet hat.
Ja, was das für ein Mensch gewesen ist, natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ein offenbar gewalttätiger Mensch, ein offenbar skrupelloser Mensch. Warum der nun dachte, er sei jetzt ein guter Mitarbeiter im Finanzdienstleistungswesen, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, warum er das getan hat. War ja auch wenig erfolgreich, hatte dann wohl auch seinen Job verloren dort in Sachsen-Anhalt, hatte dann den Michael Wölper kennengelernt, hatte sich so ein bisschen an den rangehängt, hat sich Geld halt von ihm geliehen und dann hatten die beiden vor, dann zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, er hat es ja nie geschafft, irgendwie das Geld, das er bekommen hat, von Michael Wölper zurückzuzahlen.
Weißt du, von wie viel Geld wir sprechen?
4.000 bis 5.000 Mark.
Also doch relativ wenig.
Und das stimmt.
Ja, und da scheint es dann ausgereicht zu haben, um jemanden umzubringen.
Genau, er hatte wohl auch schon einen Geschäftsmann in Sachsen-Anhalt umgebracht, auch mit derselben Schrotflinte. Das wurde aber erst später klar. Aber zeigt halt die Skrupellosigkeit und die Gewalttätigkeit des Mannes.
Okay, das heißt, wir haben hier einen Täter, der augenscheinlich bei der Lösung von Problemen nicht zimperlich ist, sondern die mit einer Schrotflinte löst. Wie ging es dann weiter? Also Michael Wölper ist verschwunden. Was ist denn erstmal passiert, nachdem er weg war?
Die Polizei hat dann in den Geschäftsunterlagen Briefe gefunden, aus denen hervorging, wie gesagt, diese Beziehung zwischen den beiden und dass er Schulden hatte und dass der Wölper das Geld zurückhaben wollte. Dann wird die Polizei dann sicherlich, wollte ihn sicherlich befragen. Der war ja aber nur nicht weg. Das macht ihn dann natürlich verdächtig. Zeitgleich mussten sie natürlich auch die Leiche suchen. Die war dann ja auch weg. Und dann haben sie das Auto gefunden, mit dem der Leichnam auch wegtransportiert worden ist. Und an dem Auto befanden sich dann offenbar Erdproben.
Und konnte man zu Beginn dann eigentlich wissen, wo das ist? Also das war ja erstmal eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe einen Vermissten, ich ahne, wer der Täter ist, den ich auch nicht habe. Und dann muss ich ja erstmal anfangen, irgendwo zu suchen. Prof. Reckmann, Sie haben eine Probe gekriegt, wo gesagt worden ist, gucken Sie sich das mal an. Und mussten Sie dann sagen, von wo das herkommt? Oder wie kann man sich das vorstellen in diesem Fall?
Naja, in diesem Fall war das so, die haben den PKW hergestellt und hinten am Kofferraum war also ein Abdruck und dieser Abdruck, das waren Bodenreste sozusagen von Fingernagelgröße. Also einen Daumen müssen Sie sich vorstellen, der Abdruck ist hinten auf dem Kofferraum gewesen und diese kleinste Bodenprobe, die habe ich dann also zur Untersuchung bekommen. Der Einstieg in dieser ganzen Geschichte war, dass wir sogar also auch mal einen Aschekasten aus der Wohnung des Wölper hatten und da wurden gesucht, inwieweit er ein Tagebuch geführt hat, irgendwie Kugelschreiberreste und diese Dinge mehr. Also und dann ging es in erster Linie um diese Bodenprobe und ich habe mir die Bodenprobe angeguckt und habe von vornherein gesagt, er ist in einem Wurzelgrab vergraben. Und zwar ist das die Charakteristik dieser Bodenprobe, die nun weiß Gott nicht sehr groß war, hat das eben hergegeben. Erstmal war das nicht so ein 0815 Boden, sondern der hat einen rötlichen Charakter von der Farbgebung her, war dann mit ganz, ganz feinem Wurzelwerk durchzogen, was sehr auffällig war und das deutet immer auf eine tiefere Region in der Erde hin. Es ist also kein Oberflächenboden gewesen.
Christian, nichtsdestotrotz hat das ja im Augenblick noch nichts geholfen. Man hat jetzt erstmal einen Vermissten, von dem man ausgeht, er ist tot. Man weiß, augenscheinlich ist dort eine Anhaftung an einem Wagen, die darauf hindeutet, dass gegraben worden ist. Hilft nur nichts, weil hier Niedersachsen, Hannover, die Region ist sehr groß. Was ist denn dann passiert?
Ja, gefunden hat man ihn tatsächlich erst, als sich dann völlig überraschend eine 18-Jährige bei der Polizei gemeldet hat. Oder sagt, sie sei die Freundin des flüchtigen Täters gewesen. Und vor allem, sie war dabei, als die Leiche verscharrt wurde. Also wusste sie natürlich dann genau, wo die Leiche ist. Sie hat sie die Ermittler dann dorthin geführt. Und sie wusste auch, dass der Flüchtige einen Komplizen hatte. Die haben die beide sozusagen die Leiche dorthin gebracht und verscharrt. Ja, und damit war klar, dass sie nicht nur einen Täter suchen, sondern zwei.
Wie lange ist da vergangen zwischen Auffinden der Leiche und Tat? Weißt du das?
6 Wochen.
Frau Freckmann, wie geht es in solchen Fällen dann bei Ihnen weiter? Kriegen Sie da einen Anruf und sagen, wir haben den, gucken Sie sich nochmal die Bodenproben an, ob das stimmen kann?
Nee, das ist läuft völlig anders. Ich hatte also diese Bodenprobe vorliegen, wie gesagt, also eine sehr kleine Bodenprobe. Und in diesem Fall, weil der ist ja eh schon so ein bisschen kurios, musste ich diese Bodenprobe noch teilen und zu einem Kollegen nach Brandenburg schicken. Der sollte die parallel untersuchen. Und das war eine Woche vor Pfingsten, war ich mit einem Kollegen von der PD Hannover in dem Waldgebiet, weil ich habe immer gesagt, das muss also der Boden muss einen rötlichen Charakter haben. Und das können Sie an der Kartierung sehen, wenn Sie sich die niedersächsischen Gebiete mal angucken. ist das im Raum Hildesheim. Und da waren wir dann in einem Waldgebiet, das nennt sich Roter Berg. Und da sind wir durch dieses Waldgebiet und wir sind da reingefahren und rechter Hand ging also ein Weg ab. Und da habe ich gesagt, lassen Sie uns da reinfahren. Dann hat er gesagt, nein, da waren wir schon selber und haben geguckt, da ist nichts. Also sind wir weiter geradeaus gefahren und haben dann, sag ich mal, den Wald durchforscht. Und ich habe dann also von diesen ganzen Orten, an denen wir gewesen waren, auch Bodenproben genommen zum Vergleich und mussten das Ganze nur abbrechen, weil uns eine Wildschweinrotte aufs Fell gerückt war. Und der Gag an dieser ganzen Sache war, wie gesagt, das war ein paar Tage vor Pfingsten. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, es kann nur 2 oder 3 Tage gewesen sein. Und ich stand Sonntagmittag in der Küche. Und da meldeten sich dann mit mal, die kam die Nachricht auf NDR, dass der Wölper gefunden worden ist in dem Wald Roter Berg. Und da habe ich gedacht, naja, ist ja schön. Dann ist der Kollege wohl zur PD und hat gesagt, hier, pass mal auf, so und so sieht das aus. Ich denke, das ist jetzt meine Vermutung, haben die Freundin damit konfrontiert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von alleine auf die zugegangen ist und gesagt hat, hallo, ich sage euch jetzt mal, wo der liegt.
Sie sind tatsächlich vorher schon aufgrund ihres Wissens auf den Tatort gekommen, weil sie gesagt haben, das kann eigentlich nur dort so sein. Worauf ich hinaus will, ist, bevor wir über den Fall Wölper weitersprechen, möchte ich gerne einmal über Ihren Beruf reden, weil wir sind sehr schnell eingestiegen. Sie sind Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes. Das klingt sehr Sherlock Holmes-mäßig, was Sie hier erzählen.
Es ist ganz normale kriegerische Arbeit, die also nach einem gewissen Schema und Gewissen abläuft. Und diese Bodenuntersuchungen, die beginnen eben, indem sie sich die Bodenproben erstmal angucken von der Farbe. Sie können also eine Bodenprobe danach beurteilen, aus welchem Bereich sie kommt. Also ob die Bodenprobe oberirdisch ist, dann in Tiefe aus dem Gewässer kommt und so weiter. Das muss ich ungefähr vorstellen wie so im Buch. Da lesen können Sie drin lesen und man muss immer die Probe als Ganzes sehen. Nun haben wir aber nicht jedes Mal immer da ein Kilo vorliegen oder so. Es sind immer Kleinstmengen und die werden dann lupentechnisch untersucht und je nachdem, wie der Umfang der Probe, danach können Sie dann also auch verschiedene Untersuchungskriterien anlegen. Das heißt aber, man muss da mit kleinen Schritten rangehen und nicht gleich eine physikalische Untersuchung machen, wo das Material dann zerstört ist. Da haben Sie dann also keine Aussage mehr, ne?
Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, darin möchte ich Spezialistin werden und am Ende aus daumennagelgroßen Proben?
Ja, diese Spezialistin, das ist immer so eine Sache. Ich habe eigentlich nur meinen Job gemacht und ich wollte anfangs immer gern zur Polizei, war aber zu klein. Bin dann erstmal in der freien Wirtschaft tätig gewesen. Ich bin also von Haus aus eigentlich Chemielaborantin, habe dann Laboranten selber ausgebildet und dann stand irgendwann mal 80, 81 eine Annonce vom LKA in der Zeitung, dass die also Laborpersonal suchten. Da hatte ich mich dann da beworben, haben sie mich dann auch genommen. Und so war mein Einstieg im LKA. Ne?
Wie wird man dann zur Spezialistin für Bodenproben?
Das entwickelt sich über die Jahre. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, inwieweit Sie sich immer mit Ihrer Arbeit identifizieren.
Was ist das Spannende an Boden? Für viele ist das ja einfach nur Dreck. Man geht dran vorbei, Staub, Erde, das nervt, das ist Schmutz.
Dabei ist also Boden ist, wie gesagt, hat eine eigene Charakteristik. Und was ich schon sagte, Sie können in der Bodenprobe wirklich lesen wie in einem Buch. Und man muss da eben auf die Feinheiten achten. Das heißt also, die Auffälligkeiten wie in dieser Wölper-Geschichte zum Beispiel, dieses feine Wurzelwerk, was wirklich extrem fein ist. Dann sind da verschiedene Beimengungen drin, die Mineralienzusammensetzung, die Mineralienfarben. Dann die Bodenprobe als solches, als Ganzes immer zu sehen, aber die einzelnen Sachen separat zu untersuchen, also lupentechnisch. Und in dem Fall konnte man da also nicht so super viel mit anfangen. Das ging alles übers Mikroskop.
Aber nochmal, Sie haben gesagt, Sie kriegen eine Probe und Sie untersuchen die und können anhand einer Kartografierung von Boden in Niedersachsen, und Niedersachsen ist ja nun kein sehr kleines Land, das ist eine ziemlich große Fläche mit sehr viel Boden, fast mit dem Finger.
Ja, gut, das ist jetzt, also man sollte das nicht zu hoch spielen. Das sind dann erstmal nur Vermutungen. Und dann schickt man eben die ermittelnden Beamten vor Ort und sagt, ihr bringt mir also mal von dem Ort Proben. So, und dann vergleiche ich die mit dem, was ich eben habe. Und in dem Sinne ist es jetzt ja, das Probenmaterial wurde mir ja gebracht. Im Grunde genommen ist es aber so, die Antragung in anderen Fällen und so weiter, die sichere ich dann selber und gebe den Kollegen dann Hinweise, so und so muss der Boden aussehen und fahrt dahin, guckt, wo die überall waren und so weiter und so fort. Das ist wie so eine Art Bewegungsprofil zu erstellen. Und dann bringen die mir von dem jeweiligen Ort, bringen die mir also Bodenproben. Die werden dann gleich mit dem, was ich als Spurenmaterial vorliegen habe, werden die verglichen. Und dann kann man das eingrenzen. Also so eine Bodenuntersuchung geht immer nach dem Ausschlussverfahren, ne? Also in einer anderen Mordsache hatte ich 250 Bodenproben und die wurden dann, jede Probe mussten sie sich angucken und müssen dann sagen, so scheidet aus, scheidet nicht aus, kommt in die nähere Auswahl. Und das dauert manchmal ja Wochen und Monate. Das geht nicht so schnell wie im Fernsehen, ne?
Das ist uns durchaus bewusst, denn der Fall, über den wir ja gerade sprechen, den Fall Wölper, hatte natürlich zur Folge, jetzt wird eine Leiche gefunden. Es ist Michael Wölper, da gab es auch einen Verdächtigen. Schön und gut. Wo sind denn die in dem Augenblick, wo das klar ist? Hat man die dann gleich gefasst? Christian?
Wo sie zu dem Zeitpunkt waren, ja, das weiß eben kein Mensch. Klar, sie haben von dem Wölper auch die EC-Karte und die PIN-Nummer erpresst, also EC-Karte gestohlen, die PIN-Nummer erpresst und haben dann häufiger Geld abgehoben im Raum Hannover, im Raum Berlin und im Raum Braunschweig. Da konnte man die Spuren meistens so verfolgen und da wurden sie dann nochmal beobachtet oder gefilmt, da konnte man auch sehen, aha, das war der Verdächtige. Dann war irgendwann mal klar, dass sie in Belgien eine Waffe gekauft haben und dann hat man nochmal Spuren in Tschechien gefunden. Also sie sind viel rumgefahren, warum auch immer, ob sie dann auf der Flucht waren, ob sie Spuren verwischen wollten, ob sie keinen Plan hatten, man weiß es nicht. Vielleicht waren sie zwischenzeitlich auch in Venezuela, das ist auch so eine Geschichte, weiß man auch nicht genau, wie es genau gelaufen ist. Irgendwie kriegt er das LKA oder BKA dann einen Hinweis darauf, 2 Flugtickets auf den Namen der Verdächtigen wurden gebucht nach Venezuela. Dann haben sie auch die Polizisten dort alarmiert, könnte man die beiden suchen und dann gab es halt auch hin oder war klar, die haben für den und den Flug Plätze zurückgebucht. Dann haben sie da in Frankfurt gewartet auf den Flieger. Die Plätze waren leer.
Die Polizei steht am Gate, möchte genau. Die beiden mitnehmen und keiner kommt raus, keiner, weil sie nicht ins Flugzeug eingestiegen sind.
Genau. So, und jetzt weiß man nicht, war das auch einfach nur ein riesiges Ablenkungsmanöver? Sind sie auch wie früher schon mal weggeflogen wieder? Tja, und wie gesagt, dann die nächste Spur tatsächlich war dann Belgrad. Dort fand man dann ein Auto, das man auch den beiden Verdächtigen zugeordnet hatte. Das war da ausgebrannt. Also man wusste, jetzt sind sie vermutlich im ehemaligen Jugoslawien oder damals ja noch Jugoslawien, in den Kriegswirren. Das Land war ja da im
Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien.
Und dort verliert sich dann erstmal die Spur.
Weiß man denn etwas über diese Biografie dieser beiden Täter, was das für Menschen sind?
Ob sie jetzt noch mehr aus dem Kerbholz hatten als die beiden Morde, wie gesagt, den zweiten Mord konnte man denen dann ja auch inzwischen nachweisen. Das war dieser Geschäftsmann in Sachsen-Anhalt. Dann, wie gesagt, die Ex-Frau von dem Hauptverdächtigen, deren Leiche trieb dann irgendwann mal in der Donau zu der Zeit. Aber da hat man dann sehr, sehr wenig darüber noch herausgefunden. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob das auch ein Mord war oder ein Unfall oder ein Suizid. Das wurde dann auch irgendwie nicht mehr weiter verfolgt.
Wir haben also einen Finanzmakler in Hannover, der tot ist, der vergraben worden ist. 2 Täter auf der Flucht, einen weiteren Toten, der mit der gleichen Waffe erschossen worden ist und eine ehemalige Partnerin, die tot in der Donau treibt. Hört sich an wie ein Krimi, ist aber tatsächlich so passiert.
Ja, True Crime halt.
Das heißt, wir haben eigentlich alles auf dem Tisch, auch dank Ihrer Arbeit, Frau Freckmann, aber dann passierte erstmal nichts. Was ist denn Ihre Aufgabe dann gewesen? Haben Sie sich dann manchmal gefragt, was ist damit gewesen? Oder war für Sie dieser Fall damit erstmal abgeschlossen, dass Sie eine Probe identifiziert haben und klar machen sollten?
Dann fängt die Arbeit ja erst richtig an.
Erzählen Sie mal.
Ja, das muss ja so stich und fest, es muss ja vor Gericht beweisbar sein. Und dann werden also von dem Fundort der Leiche werden Bodenproben genommen und die werden dann inspiziert mit den Antragungen, die an dem PKW gefunden sind, dann verglichen. Und dann kann man erst sagen, passt. Also die Übereinstimmungen sind gegeben. Wenn Sie jetzt also in einem DNA-Bereich reden, Sie davon 100%. Aber bei uns in der Biologie, weil das ist ja natürliches, gewachsenes Material, sind das Wahrscheinlichkeitsangaben. Und hier war natürlich die Wahrscheinlichkeit höchstwahrscheinlich gegeben, das ist die höchste Stufe. Aber wir reden da nicht von prozentiger Übereinstimmung, ne? Das sind immer Wahrscheinlichkeitsangaben.
Weil sich so ein Boden eben biologisch wieder anders zusammensetzt, regeneriert. Es gibt Regen, es gibt Wachstumsphasen und dann kann es immer sein, dass es da Veränderungen gibt.
Ja, und der setzt sich eben auch aus verschiedenen Materialien zusammen. Und Das ist also auch von der Untersuchung her, also ich habe da mal so eine Untersuchungsreihe gestartet, also Boden können Sie innerhalb von 10 Zentimeter unterscheiden. Ne?
Okay.
Aber hier, um das nur noch mal zu untermauern, dass man da also auch diese Probe immer als Ganzes sehen muss, wäre am Rande noch zu erwähnen, ich musste ja die Bodenprobe teilen und die ist nach Brandenburg geschickt worden und der Kollege dort hat den in die Sächsische Schweiz gelegt, ne?
Okay.
Mit Kartierung und Zeichnung und Pipapo. Der hat das aber nur von der mineralogischen Seite her untersucht. Also hat quasi ein Part aus der Probe rausgezogen und nur die Mineralienzusammensetzung gesehen. Und das reicht aber nicht aus. Da kann man also leicht daneben liegen. Ne?
Wie sieht es bei Ihnen aus? Also Sie sagen das ganz mit viel Leidenschaft, aber auch so, als sei das völlig das Normalste der Welt, dass man eigentlich von jedem Boden sagen kann, der ist dort, das ist hier. Wo kommt dieses Interesse her?
Keine Ahnung, steckt wohl in mir keiner. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es war, es ist ja eigentlich eine faszinierende Sache, wenn man da ein Faible für hat. Und weiß ich auch nicht.
Das ist so passiert, dass man Fakt aus dem Kopf weiß, wie Boden...
Naja, bringt auch eine gewisse Erfahrung mit sich und... wenn ich so eine Bodenprobe gesehen habe, ich habe wahrscheinlich dieses Talent, die fotografisch abzuspeichern und dann eben immer wieder aus den Schubkästen hervorzuholen und zu sagen, ja, so und so sieht das aus. Und dazu habe ich auch im Laufe der ganzen Jahre, weil ich weiß gar nicht, wie viele 100.000 Bodenproben ich mir angeguckt habe. Und es hat im Prinzip jede Bodenprobe ihre eigene Charakteristik.
Wie machen Sie das, also wenn Sie das untersucht haben? Sie haben gesagt, es gibt das Mikroskop, es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, Boden zu untersuchen. Ja. Erzählen Sie doch mal, wenn Sie sowas kriegen. Also für mich ist das so, ich gucke vielleicht mal durchs Mikroskop und ja, und hier und dort. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt auch Kollegen, die untersuchen das auf mineralogischen Gehalt. Wie kann man
also
Boden untersuchen?
Also das fängt mit der Bodenprobe bei der Spurensicherung schon an. Das hat jetzt also... Je nachdem, um was es da geht, ob eine Leiche im Wald abgelegt worden ist oder auf dem Acker oder vergraben worden ist und so weiter, dann muss man wissen, wie diese örtliche Beschaffenheit sich darstellt. Und danach entnimmt man dann auch die Proben. Es ist also zum Beispiel, ich sag jetzt mal, es gab da natürlich kuriose Beispiele, da hatte sich ein Sexualdelikt auf dem Ackerfeld abgespielt und der Spurensichernde hat dann Blechdosen genommen, so von Erbsen, ne? Und hat die dann einmal in die Erde gedrückt und mir dann das Material geschickt. Das heißt also, das Material, was ich eigentlich zur Untersuchung gebraucht hatte, das war dann unten am Boden. Ne?
Okay.
Und diese Dinge mehr. Und gerade bei, wenn es Sie können also auch anhand des Asservatenmaterials, was Ihnen eingesandt wird, schon annähernd sehen, wie die Bodenproben genommen werden sollen. Und das gebe ich den Ermittlern dann an die Hand, schicke die dann auch 100.000 Mal raus, auch wenn sie dann sauer auf mich sind. Dann müssen die eben so oft rausfahren, bis ich dann sage, so, das kreisen wir jetzt näher ein. Und dann werden diese ganzen Bodenproben, müssen sie sich jeweils mit dem abgenommenen Spurenmaterial, also lupentechnisch, Farbe, äußere Beschaffenheit, wichtig spielt zum Beispiel auch die Beimengungen, da versteht man eben diverse Vegetationen drunter, Schweißperlen, alles mögliche, Ziegelpartikel. Und das kann Ihnen schon mal so kleine Rückschlüsse darauf hinweisen, aus welcher Gegend könnte der denn kommen.
Man hört in Fällen von Kriminalistik oder auch hier in unserem Podcast, wir reden sehr viel dann immer und oft auch über DNA-Spuren. Ärgert Sie das manchmal so ein bisschen, dass diese Arbeit, die Sie machen, zum Beispiel Probenanalytik oder Bodenanalytik, manchmal so ein bisschen runterfällt und dass es immer
das
nur um DNA geht?
Das war in den ersten Jahren so. Da hat man also nur als DNA-Aufkram nur noch DNA gesehen. Aber es hat sich dann eben im Laufe der Zeit herausgestellt, dass DNA ist nicht alles. Und jeder Nachweis, egal welcher es ist, ob das eine Fingerspur ist oder sonst irgendwas, eine Schuhspur, hat seine Daseinsberechtigung und dient ja dazu, einen Täter zu überführen und je nachdem, um was es geht, muss ja nicht immer Mord sein, es geht ja auch um Diebstahl und andere Dinge, das eben dingfest zu machen und vor Gericht beweisbar zu gestalten, ne?
Da kommen wir vielleicht auf weitere Fälle von Ihnen gleich noch. Mich würde jetzt interessieren, Christian und Frau Freckmann, wir haben jetzt folgenden Fall. Wir wissen also, wo der Tote ist. Wir wissen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wer die Täter sind. Die sind jetzt weg. Was ist denn dann passiert, auch bei Ihnen, Frau Freckmann? Ist dann, wandert dann so ein Fall erstmal ja, in den Aktenschrank ganz hinten rein?
Nee, denn wie gesagt, ich bekomme dann von dem Vergrabungsort Bodenproben und die haben sie dann also zu untersuchen und das Ganze zum Abschluss zu bringen.
Was bedeutet denn in diesem Fall, wenn ich noch keinen Täter habe, der ein Geständnis abgelegt hat, einen Abschluss bei Ihnen?
Den Täter, der interessiert mich ja in dem Sinne gar nicht. Der hat mich auch gar nicht zu interessieren. Mich interessiert die Untersuchung, das Material, was ich zur Untersuchung eingeschickt bekommen habe und mit dem ein Ergebnis zu liefern, quasi egal ob positiv oder negativ.
Ob sich das so zugetragen hat oder auch nicht so zugetragen hat, ja, wie es gesagt wird. Das heißt, Sie sind wichtig.
Nein, der Beweis geht ja in dem Falle, ist Fundort manchmal Tatort. Und ist der Fundort, ist der identisch? Ich meine, in dem Falle, wenn man die vor Ort ausgräbt, was wollen Sie da noch mehr verlangen? In der Kettenkampfgeschichte hat mich der Verteidiger auch gefragt, zu wie viel Prozent können Sie denn sagen, dass die da vergraben wurden.
Bevor wir zu diesem Fall, den wir gerade besprechen, weiterkommen, der Fall Kettenkamp, es gibt einen anderen Fall, das ist der sogenannte Holzblock-Täter. Ja. Was hat es mit diesen Fällen auf sich, diesem Fall Kettenkamp? Worum geht es da?
Also in der Kettenkamp, das ist ein Jahr gewesen, da kann ich mich also noch sehr gut dran erinnern, weil da hatte ich also drei solche Kracher auf einmal. Erst fing das an mit der Kettenkamp-Geschichte. Kettenkamp ist ein kleiner Ort bei Osnabrück. Da hat also ein Sohn seine Eltern erschlagen und hat die dann im Wald vergraben. Und die wussten auch erst nicht, die Eltern waren verschwunden. Der Sohn hat da eine Lügengeschichte aufgedeckt. Die werden verreist. Dann hat man aber in dem Haus der Bewohner, das heißt Sohn und Eltern, das Schlafzimmer ja in etwas markanten Zustand vorgefunden. Das war also mit brauner Binderfarbe gestrichen, Decke, Matratze, alles. Und beim Rausgehen hat der eine Beamte die Matratze hochgehoben und da tropfte da Blut raus. Und dann wussten die also, die scheint wohl nicht mehr am Leben zu sein. Gut, und dann ging das also los. Ja, wo sind sie? Und der Junge hat also überhaupt nichts gesagt. Was heißt Junge? Es war ein 27-jähriger erwachsener Mensch. Und dann haben die erst selbstständig gesucht. Und dann kamen sie dann eben auch zu uns. Und ich sage, schickt mal alles, was der anhatte und so weiter. Das Auto, schickt das alles, guckt mir das an. Und dann habe ich Bekleidungsstücke von ihm gekriegt. Die waren aber schon einmal durch die Waschmaschine gelaufen. Und trotzdem auch im Trockner. Aber wenn sie Kinder haben oder wissen, wenn Kinder im Sand buddeln, dann haben die wochenlang, monatelang noch Sandpartikel in ihren Hosentaschen oder Schuhen und so weiter. Und so war es bei dem auch. Und das deutete eben darauf hin, das konnten sie diesen Antragungen, die ich in und an den Schuhen und Bekleidungsstücken noch gesichert hatte, konnten sie sagen, die müssen irgendwo in der Tiefe liegen. Dann haben die erst selber gesucht und alle möglichen Gegenden abgesucht und haben sie dann auch aus diesem Bereich Kettenkamp, das ist ein kleiner, so ein Waldgrundstück gewesen, auch Proben geschickt. Da habe ich gesagt, das ist also schon eine gute Spur, das sollten sie mal weiterverfolgen. Und aufgrund dessen, wenn solche Sachen sind, dann fahre ich auch, wenn die mich anfordern, mit raus. Und ich habe den, das waren, 300 Bodenproben und im Prinzip von dem ganzen, Untersuchungsaufwand, den ich bislang betrieben hatte, haben sich 5 Proben rauskristallisiert. So, dann sind wir da hingefahren und dann fangt mal bitte an zu graben. Dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht, hier waren wir schon mit der Feuerwehr, wir haben schon selber gegraben. Da habe ich gesagt, nee, tut mir bitte den Gefallen. Ja, und das war dann auch so. Und das war mir nämlich eine Lehre, hier nicht zu sagen, nee, wenn ihr schon wart, gehen wir wieder. Das kriege ich nämlich die Kurve zu Wölper wieder. Das passiert mir nur einmal, dass einer sagt, da waren wir schon. Und ich sage, naja gut, dann lassen wir das. Das wäre nämlich in dem Fall fast genauso gewesen. Ne?
Im Fall Kettenkamp war es dann so, die Leichen der Eltern wurden tatsächlich dort gefunden, wo sie vermutet haben. Ja. Und so haben sie auch mit dazu beitragen können, dass der Täter vor Gericht gestellt werden konnte und gesagt.
Ja, und das geht dann, aber die Arbeit geht dann erst richtig los. Also ich habe den mit einem Rechtsmediziner das noch kurz berichtet, zusammen ausgegraben und dann werden aus den verschiedenen Schichten Bodenproben genommen und das wird dann erst nochmal im Labor dann genau mit den Antragungen aus den Schuhen, es waren also auch keine Riesenprobenmengen, wird das verglichen.
Wenn ich da einhaken darf, Sie hatten das gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es dann vor Gericht immer um die Frage geht, kann das wirklich sein? Wir reden hier nicht von einem Sack Erde oder einem Eimer, sondern wir reden hier wirklich von kleinsten Partikeln, ja, die Sie unter... Das scheint mir eine ungeheure Verantwortung zu sein, wenn da tatsächlich eine Belastung oder auch Entlastung dranhängt. Das hängt schon ziemlich viel an Ihrem Urteil dran, oder?
Ja, es ist ja nicht mein Urteil, es ist meine Untersuchung und das Ergebnis wird vorgelegt und letztendlich das letzte Wort hat der Richter, egal wie.
In einem anderen sehr bekannten Fall ist das auch gewesen. Ich glaube, das ist der Fall des Holzklotzmörders. Ja, ein Mann, der erstmal verdächtigt wurde, einen Holzklotz von einer Autobahnbrücke runtergeworfen haben, wo ein Auto dort war, wo es auch eine Tote, glaube ich, gegeben hat.
Ja, ja.
Das ist ja auch ein Fall, wo es am Ende darum ging, reden wir über Mord oder reden wir über einen Totschlag? Wie haben Sie dort zu beitragen können, dass der Fall dann so aufgeklärt werden konnte?
Das war, was ich schon angeschnitten hatte, in demselben Jahr, nämlich als dann die Kettenkamp-Eheleute gegraben worden sind, weil der Holzklotz war also schon mal im LKA gewesen und ist auf DNA hin untersucht worden. Und man wusste ja gar nicht, wem der Holzklotz gehörte und wo der herstammte. Und das war ein ziemlich altes, morsches Teil. Er hatte also diese Astlöcher, die waren schon rausgefallen. Und da in diesen Astlöchern, in den Hohlräumen befand sich Boden. Den habe ich also gesichert und habe gesagt, pass auf, das ist ein ganz dunkler, also fast schwarzer Humusboden, weil das die Charakteristik dieses Bodens eben so darstellte. Und dann hatten sie ja den Tatverdächtigen, sind die auf das Grundstück und haben dann gesagt, ja, hier liegen so diverse Holzklötze rum. Und ich sage, gut, dann nehmt da eben von jeder freien Stelle, nehmt ihr mir bitte eine Bodenprobe und schickt die ein. Und so ist das Gleiche. Ich hatte dann wieder zig Bodenproben da, habe jede angeguckt und letztendlich hat sich wieder eine rauskristallisiert. Und dann konnte man genau sagen, dieser Holzklotz stammt von diesem Platz.
Das heißt, der Tatverdächtige, soweit ich mich erinnere, hatte immer argumentiert, der stand da rum und dann habe ich ihn genommen.
Den hat er da gefunden.
Und so. Dank Ihrer Expertise wurde halt festgestellt, er muss ihn mitgebracht haben. Und dann wurde es zu einer vorsätzlichen Tat und ich glaube, er ist dann wegen Mordes verurteilt worden.
Ja. Weil das kriegen wir manchmal gar nicht mit, wie sich das dann... das Endergebnis aussieht, das
wurde er, aber es war dann wegen Mord ein Kettenkamp, ne? Glaube ich, da wurde der nicht verurteilt, weil er dann schuldunfähig
ist. Der ist ja weggesperrt worden. Genau. Und ich glaube, der ist heute noch weggesperrt.
Ja. Der Witz an der Sache bei dem Holzklotz war ja, dass die wirklich überhaupt keine Ahnung hatten. Und dann hatten sie ja die Polizei einfach mal in die Welt gesetzt, sie machen jetzt einen Massen-DNA-Test. So, was damals eigentlich schwierig geworden wäre, ob das ein Richter genehmigt hätte. Und dann wurde der Verdächtige tatsächlich nervös. Und dann ist der zur Polizei gegangen und hat gesagt, hat schon mal erklärt, warum da vielleicht Spuren von ihm zu finden sein könnten am Holzklotz. Also der hat sich sozusagen da gestellt und naja, dann durch ihre Arbeit wurde dann der endgültige Beweis dann gebracht.
Weil DNA hätte dann ihnen nichts gebracht, ne? Ja.
Wenn ich das höre, mit welcher Akribie hier Sie beschreiben, wie Sie kleinste Partikel an Boden auch untersuchen, dann habe ich immer gedacht, DNA ist ein unschlagbarer Beweis auch. Aber Ihre Arbeit zeigt noch viel, viel mehr, dass sich eigentlich Verbrechen überhaupt nicht lohnt. Weil am Ende des Tages können mir auch kleinste Partikel oder Sandkörner im Zweifel zum Verhängnis werden, wenn man sich auf eine Expertin wie Sie verlassen kann, die einfach weiß, ja, das kommt aus dieser Gegend her. Kann man sich das so vorstellen, dass in Ihrer alten Behörde es ganze Kisten und Regale voll mit Bodenproben...
Nein, nein, das wird ja wieder an den Einsender zurückgeschickt. Die Asservate werden nicht bei uns gelagert. Wieder an den Einsender zurück. Die werden dann meistens bei der Staatsanwaltschaft archiviert und dann, je nachdem, wie das Urteil ausfällt und irgendwann werden die dann vernichtet.
Am Ende des Tages ist immer klar, wo zumindest die Leiche gewesen ist, ob man dann weiß, wo der Täter ist, das ist was anderes. Um da auch nochmal auf unseren Fall, den Michael Wölper, zurückzukommen, Christian. Die Täter im Fall Wölper hat man nicht gehabt.
Nee, die waren nach wie vor weg. Wie gesagt, passiert ist das alles 93. Die letzte Spur war das ausgebrannte Auto in Belgrad. Und danach wussten die Ermittler nicht mehr weiter. Es waren natürlich auch jetzt schlimme Zustände in Jugoslawien rund um Belgrad. Die Polizei hat sich in Jugoslawien wohl auch gekümmert. Aber naja, hat natürlich auch viele andere Probleme. Ja, und dann passierte jahrelang nichts, bis sozusagen im März 99, als die Staatsanwaltschaft Hannover plötzlich Post bekommen hat. Und zwar überraschenderweise aus Den Haag.
Okay.
Vom Internationalen Strafgerichtshof.
Okay.
Und dann haben sie den Hannoveranern geschrieben, dass sie, also das Kriegsverbrechertribunal dort des Gerichtshofes hat dort ein Massengrab in Kroatien ausgehoben. Und ja, da haben sie dann auch einen Führerschein, einen Pass und einen Kfz-Schein des Komplizen des Mörders gefunden, Norbert F. Ja, und wollten nun Hilfe bei der Identifizierung erbeten. Ja, und dann haben sie es noch mit DNA-Spuren noch verglichen. Dann war klar, der war das. Und da war es natürlich auch naheliegend, dass der Mörder Peter G. dann auch so dabei sein wird. Das haben sie dann auch tatsächlich noch rausgekriegt durch ein Röntgenbild, was sie noch von ihm hatten und von der Unterschenkelfraktur, dass sie dann am Ende tatsächlich sicher sein konnten, dass die Beine in dem Massengrab in Kroatien geendet sind.
Das heißt, Jahre nach einer Tat kriegt man Post von einer völlig unvermuteten Stelle und es zeigt sich, dass die beiden Täter, die beiden Mörder selbst augenscheinlich auf nicht sehr schöne Art aus dem Leben geschieden sind.
Sehr unschöne. Wie gesagt, die Körper wurden wohl noch mit Handgranaten zerfetzt, dann wurden sie in den Brunnen alles gekippt und noch Erde drüber gekarrt. Stellt sich natürlich die Frage, was haben sie jetzt jahrelang da in den Jugoslawien gemacht oder in der Gegend, ob sie sich als Söldner verdient haben, ob sie da auch kriminelle Machenschaften am Laufen hatten. Man hat es nicht mehr rausbekommen.
Das heißt, wir haben einen wirklich skurrilen Fall, wo ein erfolgreicher Manager Vertrauen in einen anderen Menschen sitzt, ihm Geld leiht, ihn versucht, in einen Job zu bekommen und dort augenscheinlich auf eine Person trifft, die ein kriminelles Leben geführt hat über einen sehr, sehr langen Zeitraum, der zum Mörder geworden ist, der jahrelang seine Spuren verwischt hat. Gott sei Dank kann man sagen, ja, Fahndungen hören nicht auch auf, wenn man erstmal nichts mehr hört. Am Ende sind mehrere Leben ausgelöscht worden. Ich glaube, Michael Wölfer, nach allem, was wir wissen, hatte er keine große Familie, aber ich glaube doch Angehörige konnte man vielleicht mal in Erfahrung bringen. Auch das ist wieder ein Fall von jemandem, der nichts Falsches getan hat und einfach nur auf einen falschen Menschen getroffen ist, der mit überragender Brutalität gehandelt hat, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Andererseits haben wir von Ihnen gehört, Frau Freckmann, dass die Ermittlung eines Täters eben nicht nur an DNA-Spuren hängt, sondern durchaus auch an winzigsten Bodenproben. Jemand, der so empathisch auch über seinen Job redet und an so vielen krassen Fällen beschäftigt ist. Schreiben Sie eigentlich irgendwann mal ein Buch darüber?
Nee, da habe ich überhaupt keinen Nerv zu.
Ich habe ja auch schon mal gedacht, Sie sollen mal ein Buch schreiben. Ja. Manche Arbeiten sind halt spannender als andere.
Nun gut, wenn man hört, wie Sie zu Ermittlungserfolgen beigetragen haben, auch im Fall Wölper, auch wenn dieser Fall, ja, Christian, eine Wandlung genommen hat, um das nochmal klar zu sagen. Als ich diesen Fall gelesen habe, dachte ich, mein Gott, ja, also skurril, muss man ganz klar sagen, auch in der Brutalität, die dort hingekommen ist. Und wir haben bestimmt einige Aspekte auch heute noch nicht in aller Gänze ausgearbeitet, aber auch das ist Hannover, ja.
Ist schon besonders das Ganze und vor allem, wie gesagt, diese Frage, das ist scheinbar bürgerliche Leben. Ich arbeite als Finanzdienstleister und bringe dann Leute mit der Schrotflinte um und bin dann höchstwahrscheinlich Söldner. Ist schon...
Ja,
sehr bemerkenswert.
Das sind so Biografien. Man kann den Menschen eigentlich nicht hineingucken.
Nee.
Mir bleibt erstmal zu sagen, Frau Freckmann, ganz, ganz herzlichen Dank, Sie sich bereit erklärt haben, über Ihre Arbeit, über Ihre spannende Arbeit als Bodenanalystin beim Landeskriminalamt zu sprechen, die dazu beigetragen hat, viele Fälle aufzuklären. Danke, Christian, dass du uns diesen Fall Wölper mitgebracht hast. Und das war es auch mit unserer aktuellen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, der Fall Michael Wölper. Mir bleibt wieder nur Danke zu sagen und wir freuen uns über Ihr Feedback per E-Mail unter truecrime@neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Düje. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.